Und fürs nächste Thema habe ich Jana und Johannes zu Gast. Jana und Johannes, schön, dass ihr da seid. Mögt ihr euch einmal kurz selbst vorstellen?
Ja, hi, danke, dass wir hier sein können. Fang einfach mal an, wenn es okay ist für dich, Johannes.
Ladies first, auf jeden Fall.
Ja, ich bin Ärztin in Weiterbildung an der Uniklinik in Essen. Und ich bin eigentlich seit von Anfang an halb-halb, also halb klinisch und halb in der Forschung tätig. Und ja, arbeite da in einem Sonderforschungsbereich zum Thema Behandlungserwartung mit. Und hatte jetzt gerade ein Forschungsjahr, also ein bisschen von der Klinik, mehr oder weniger Pause. Und ab Januar oder Februar geht's dann auf die Intensiv.
Ja, aber nebenbei hast du noch ein Buch geschrieben, ne?
Ja, das ist schon ein etwas längeres Projekt. Ich mache noch so ein paar Sachen nebenbei. Das war ein etwas längeres Projekt, ja, was mir so ein bisschen auch am Herz gelegen hat, so verschiedene Aspekte um die Medizin, was man alles machen kann, was für coole, inspirierende Menschen und Ideen es gibt, zusammenzufassen, ja.
Ich finde, ein sehr gelungenes Werk.
Danke.
Vielen Dank dafür.
Danke auch für den Beitrag.
Ja, sehr gerne. Johannes.
Ja, mein Name ist Johannes Wessels. Ich arbeite auch als Anästhesist an der Uniklinik in Hamburg. Und mit dem Thema, worüber wir uns gleich unterhalten, habe ich mich jetzt so das erste Mal wirklich vor 3 Jahren beschäftigt. Da wurde dann einfach eine Stelle ausgeschrieben und wie der Zufall es so wollte, war meine gute Freundin Jana schon in dem Sonderforschungsbereich aktiv und dann habe ich mich da informiert und das klang alles ganz gut. Wenn ich ganz genau zurückdenke, dann fand ich die Forschungsgruppe schon am Anfang, als ich vor 6 Jahren angefangen habe, im OP zu arbeiten, ganz spannend. Ja, und dann habe ich die Chance ergriffen, mich da ein bisschen zu engagieren. Und ja, genau, jetzt sind wir hier.
Ja, sehr schön. Um die Leute erstmal abzuholen, worüber wir reden. Wir wollen über im weitesten Sinne Placebo- und Nocebo-Effekt in der Anästhesie reden. Oder korrigiert mich, wenn ich Quatsch erzähle.
Ja.
Genau. Und der erste Gedanke ist ja, als ich das bei uns in die Gruppe geschrieben habe, da kam gleich zurück, die schlafen doch eh. Das war natürlich mit einem Augenzwinkern, aber natürlich ist, glaube ich, die Anästhesie vielleicht gar nicht so das erste Feld. Wie seid ihr drauf gekommen, außer jetzt eine Ausschreibung durch Zufall, euch mit dem Thema zu beschäftigen? Wie ist da eure Herangehensweise?
Also ich finde, bitte.
Ja, alles gut. Vielleicht zu dem Thema gekommen bin ich über den Schmerz. Also ich habe meine Promotion zum Thema Schmerz gemacht und habe dann die Möglichkeit über das Thema bekommen, halt eben da mit zu arbeiten, weil Schmerz im Prinzip oder Placebo-Analgesie eigentlich so eins der besterforschtesten Gebiete ist. Und wenn man dann einmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, merkt man, wie relevant das eigentlich in allen Bereichen, allen klinischen Disziplinen im Prinzip ist. Genau, aber da können wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Aber über den Schmerz im Prinzip bin ich so dazugekommen.
Da ich auch über Schmerz promoviert habe, muss ich jetzt aber noch wissen, was du genau über Schmerz gemacht hast.
Wir haben uns mit postoperativen Schmerzen bei Patientinnen und Patienten mit Frakturen beschäftigt. Also wir haben uns im Prinzip gefragt, wer chronifiziert, haben die bis zu einem Jahr nachverfolgt und da im Prinzip gesehen, dass also erstmal der Anteil super hoch ist mit 40%. Was man ja eigentlich gar nicht so denkt. Man denkt ja eine Fraktur und dann ist sie wieder geheilt, aber dem scheint so nicht zu sein. Und was wir uns da auch noch angeguckt haben, ist eigentlich, wie wichtig der Schmerz im Prinzip direkt nach dem Trauma ist. Also man geht ja immer davon aus, wir müssen uns postoperativ gut um die Schmerztherapie gucken, aber vergisst oft die Schmerztherapie, die halt eben direkt posttraumatisch und vor der OP ist. Genau. Und dann habe ich mich mehr mit dem Thema postoperative Schmerzen beschäftigt und dann, ja, Grundlagenmechanismen von Schmerzen, genau.
Ja, spannend. Wollen wir erstmal vielleicht Placebo- und Nocebo-Effekt so ein bisschen definieren, dass die Leute vielleicht nochmal abgeholt werden, was das genau ist?
Ja, genau, da kann ich so ein paar Worte zu sagen. Im Endeffekt kann man natürlich ganz viel über die Geschichte des Placebo-Effekts oder vom Placebo erzählen, dass irgendwie die Erwartungen der Patienten eine Rolle spielen oder der Wille, quasi das Gefühl, dass sie behandelt werden, eine Rolle spielt. Das haben die alten Griechen schon irgendwie rausgefunden. Und irgendwie so den Begriff Placebo gibt es irgendwie seit dem 18. Jahrhundert. Und das ist ganz interessant, weil in Deutschland spielt das ja immer noch eine Rolle. Da gab es auch viel, das hat sich mehr oder weniger entwickelt aus einem Konflikt zwischen Homöopathen und Leuten, die Homöopathie widerlegen wollten. Und irgendwie ist dieses Thema ja zumindest in Deutschland auch noch nicht, immer noch nicht ganz gegessen. Aber bleiben wir mal bei der modernen Medizin. Da war sicher Henry Beecher ein Pionier. Der hat als Militärarzt beispielsweise im Zweiten Weltkrieg verwundete Soldaten behandelt. Und irgendwann hatte der kein Morphium mehr. Und dann hat er den einfach Kochsalzlösung gespritzt. Und da ist ihm aufgefallen, bei einem gewissen Anteil der verletzten Soldaten wirkt das ja und auch wirklich lange und gut. Und dementsprechend hat er sich dann auch weiterhin mit dem Thema beschäftigt und ist dann unter anderem einer der Gründe, weshalb wir jetzt eigentlich placebo-kontrollierte Studien durchführen, weil er gemerkt hat, da ist ja was und das ist nicht nur ein bisschen, sondern irgendwie 40% der Leute haben eine substanzielle Schmerzreduktion, wenn man denen Placebo gibt. Das muss man ja irgendwie kontrollieren, wenn man ordentliche Forschung machen will. Genau, und dann so, wenn ich schon dabei bin, gibt es so ein paar Begrifflichkeiten. Es gibt zum Beispiel einmal die Placebo-Antwort oder den Placebo-Response und den Placebo-Effekt. Die muss man so in der Wissenschaft ein bisschen unterscheiden. Diese Placebo-Antwort ist mehr oder weniger alles, also auch so statistische Phänomene. Also zum einen natürlich Natural Healing. Also wenn ein Patient zum Arzt geht, geht's ihm schlecht. Das heißt, Patienten, denen es gut geht, die gehen nicht zum Arzt. Und wahrscheinlich, auch wenn die nicht zum Arzt gehen würden, ging es den meisten nach 2 Wochen wieder besser. Das sind halt einfach statistische Phänomene, die dazu führen, dass auch wenn man nichts macht, in der Regel hat der Körper ja gewisse Selbstheilungskräfte, die dazu führen, dass es ihm nachher wieder besser geht. Aber zum Beispiel auch ein Hawthorne-Effekt spielt eine Rolle. Also wenn man weiß, man nimmt an einer Studie teil beispielsweise, oder man weiß, es wird was gemacht, dann will man ja eigentlich auch oder geht davon aus, dass irgendwie was macht oder dass es besser wird. Diese ganzen vielen Effekte, die spielen bei der Placebo-Antwort eine Rolle. Und dieser Placebo-Effekt, der sollte dann im besten Fall, wenn man eine Studie gut aussetzt, davon bereinigt sein. Also das sollten dann wirklich nur diese psychoneurobiologischen Placebo-Mechanismen sein. Und die Effektstärke sollte dann quasi ohne diese ganzen statistischen Ungenauigkeiten, nenne ich sie jetzt mal, sein. Genau, und wenn wir über Placebo reden, dann gibt es unterschiedliche Arten von Placebo. Das klassische Placebo, also reine Placebos, die kennt ja eigentlich jeder. Also das ist mehr oder weniger eine Tablette, wo einfach keine spezifische Substanz drin ist, die irgendeine Wirkung zeigt. Und was anderes sind zum Beispiel Pseudoplacebos, also Medikamente, die ein Arzt gibt, wo er denkt, okay, das bringt nichts, aber ich gebe die jetzt, um den Patienten zu befriedigen. Das klassischste und schlimmste Beispiel ist eigentlich zum Beispiel ein Hausarzt, der sich sehr sicher ist, dass der Patient eine virale Infektion hat. Der Patient hat allerdings irgendwie das letzte Mal, wenn er Schnupfen hatte, vom anderen Hausarzt oder aus welchen Gründen auch immer ein Antibiotikum verschrieben bekommen. Und dann sagt der Hausarzt dem Patienten, wissen Sie was, das kommt von alleine, geht von alleine, nehmen Sie ein bisschen Ibuprofen oder weiß ich nicht, trinken Sie viel heißen Tee. Und da ist der Patient aber unzufrieden und meinte, von meinem letzten Hausarzt habe ich ja immer Tabletten bekommen und ein Antibiotikum und verlangt ein Antibiotikum. Jetzt kann natürlich der Hausarzt dem Patienten versuchen zu erklären, dass es irgendwie zu 90% ein viraler Infekt ist und ein Antibiotikum da nichts bringt. Das ist aber anstrengend und vielleicht ist der Patient am Ende unzufrieden. Oder er gibt ihm das Antibiotikum und hat Ruhe. Das wäre so ein Beispiel für ein sogenanntes Pseudoplacebo, also ein Medikament, wo der Arzt nicht denkt, dass es irgendwas bringt, sondern mehr oder weniger, weil sich der Patientenwunsch und der Behandlungsbedarf zumindest aus Sicht des Arztes unterscheiden. Was anderes in ein bisschen abgespeckter Form wäre, wenn, kennen wir als Anästhesisten im Aufwachraum und als Anästhesistin, wir haben einen Patienten, der gibt furchtbare Schmerzen an, immer 8 von 10, 10 von 10, und wir haben dem schon wirklich genug Opioide gegeben und der schläft auch ständig ein und entsättigt, aber wenn er wach ist, hat er wieder ganz furchtbare Schmerzen. Gibt's ja die Fälle. Und die Vitalparameter sind auch irgendwie alle okay. Am Anfang hatte der auch erhöhten Blutdruck, erhöhte Herzfrequenz, aber ist eigentlich alles im Lot. Und irgendwie glaubt man, dass die Schmerzen, die der hat, nicht so rein somatisch sind. Und dann geht man zum Beispiel zu ihm hin und gibt dem eine ganz kleine Menge Clonidin in einer großen Spritze, irgendwie 15 Mikrogramm, wo man nicht das Gefühl hat, okay, jetzt sediere ich den noch weiter. Sagt dem, oh, es gibt ein starkes Schmerzmedikament, spritze ihm da diese 20 Milliliter Spritze und der ist nach 10 Minuten glücklich. Ist auch ein Pseudoplacebo. Das sind so die 2 unterschiedlichen Arten, also einmal wirklich vollkommen wirklose Substanzen, beziehungsweise nicht wirklos, sondern wirkstofflos. Und dann einfach Substanzen, die wir sowieso benutzen. Vitamine ist auch ein anderes Beispiel, wo man aber irgendwie nicht so wirklich dran glaubt. Und die letzte Gruppe, die gibt's noch gar nicht so lang, die hat sich so ein bisschen einfach aus ethischen Gesichtspunkten entwickelt, weil wir unsere Patienten ja eigentlich nicht anlügen dürfen. Da würden wir so sogenannte therapeutische Privileg nutzen, wo wir sagen, wer heilt, hat Recht und quasi die Aufklärung hinten anstellen. Und da das ethisch schwierig ist, ist man irgendwann auf die Idee gekommen, aber um Placebo-Effekte hervorzurufen, vielleicht brauche ich ja gar nicht diese Täuschung. Und dann erzählt man dem Patienten, sie nehmen Placebo. Und das kann aus diesen Gründen wirken. Und wir versuchen jetzt einfach diesen Effekt hervorzurufen bei Ihnen. Und nehmen Sie das mal und gucken Sie, was passiert. Und das sind dann sogenannte Open-Label-Placebo. Also bei denen, den Patienten gibt man eine Pille, sagt denen, das ist ein Placebo. Dann nehmen die die ein. Und so wie sich die Wissenschaft entwickelt, muss man sagen, das wirkt eigentlich genauso. Also die Täuschung ist für den Placebo-Effekt nicht unbedingt notwendig.
Super spannend.
Glaubst du, wir können doch nicht sagen, dass es genauso gut wirkt, aber es gibt auf jeden Fall Hinweise, dass es zum Beispiel bei sowas wie Schmerz bei Patientinnen und Patienten ähnlich erfolgreich ist. Aber es gibt noch wenig Studien dazu, deswegen.
Aber erstmal super spannend, das so aufgedröselt zu hören, weil man sich ja doch, wenn man da in dem Bereich nicht forscht, über diese Unterschiede weniger Gedanken macht. Also sehr interessant. Habt ihr zu dem Bereich zur Einführung noch was zu ergänzen oder wollen wir weitergehen?
Also ich glaube, was man vielleicht zum generellen, zu Placebos noch ergänzen könnte, was für Placebo-Arten es gibt. Johannes hat ja schon gesagt, ne, klassisch irgendwie Tabletten oder vielleicht eine Infusion, was da natürlich auch immer noch auch Möglichkeiten sind ja auch invasivere Verfahren. Also man kann ja auch an das Thema Operation oder sowas denken. Das ist ja auch schon mal, also es gibt ja diese größere oder mittlerweile ja ganz bekannte Studie zu den Arthroskopien bei chronischen Schmerzpatienten oder bei Patienten mit Arthrose und ob man da eben eine Operation hilft oder eben nicht. Und da gab es ja in New England Journal veröffentlicht eine schöne Studie, die eben gezeigt hat, dass es eben gar kein, also es eigentlich rein Placebo-Effekte sind. Und ich glaube, das darf man auch nie vergessen. Placebo ist Teil oder kann Teil von allen Interventionen, Behandlungen sein, die wir machen.
Ja, und ja auch gerade, das wissen wir ja inzwischen auch, je größer die Intervention und je invasiver das ist, desto größer sind auch die Effekte, die man da hat. Und das sieht man dann ja beispielsweise wieder bei der Studie, die du erwähnt hast, oder du warst ja jetzt auch auf Forschungsreise in Dänemark, da hat dein Chef ja auch sich mal so bestimmte Untersuchungen, also so endoskopische Pankreatographien angeguckt mit einer Lithotripsie, und die haben auch, sag ich mal, ähnliche Ergebnisse gehabt, zumindest nach, ich weiß nicht, nach einer Woche oder nach einem Monat, war eigentlich die Placebo-Gruppe genauso gut wie die Gruppe, die an der eine Behandlung durchgeführt wurde.
Im Oktober-Podcast habe ich eine Studie vorgestellt. Da haben Leute einen Nasenspray gekriegt, entweder nur Nazel oder Nazel mit Capsaicin, also beides Placebo, und haben danach einen definierten Schmerzreiz gekriegt. Und die mit Nazel und Capsaicin, also da, wo das Nasenspray gebrannt hat, hatten einen signifikant geringeren Schmerzscore als die, wo es nur Nazel war.
Also ja, das, auch da nochmal. Ja, haben wir auch gehört. Wir sind, also der Forschungsbereich, wo Johannes und ich angegliedert sind, das sind eigentlich 16 Projekte über 3 Standorte, Essen, Hamburg und Marburg. Und das ist das quasi eine Gruppe bei uns aus dem Konsortium, die das gemacht hat. Deswegen ich glaube, wir beide haben uns da mega gefreut und haben aber auch so ein bisschen den Prozess der Studie mit begleitet, weil es natürlich auch schwierig war, zum Beispiel dieses Nasenspray genauso zu dosieren, dass es halt irgendwie ein bisschen brennt in der Nase, aber dann nicht schmerzhaft ist. Das war natürlich lustig auch.
Ja.
Ich habe tatsächlich auch den Kommentar, den es dann zu dieser Studie gab, in der letzten Folge gehört. Das ist ja genau das, was Jana eben gesagt hat. Ne? Irgendwie die rote Pille wirkt mehr als die weiße, und zum Beispiel teure Medikamente wirken besser als günstige Medikamente. Da kann man ja auch in diese ganze Generika-Richtung gehen. Häufig sagen ja Patienten, ich vertrag aber nur das von, weiß ich nicht, Pharmafirma X. Und jetzt kriegen sie das Medikament im Krankenhaus, nun mal sieht irgendwie anders aus von jemand anderem, und dann beschweren sich, dass sie da Nebenwirkungen von bekommen. Das ist ja auch, sag ich mal, wissenschaftlich schwierig zu erklären.
Ja.
Und eine Sache wollte ich auch noch ergänzen. Johannes hatte ja schon gesagt, je invasiver ein Verfahren ist, desto besser ist oder desto größer sind die Effekte. Und je subjektiver das Outcome ist, desto größer sind auch die Placebo-Effekte. Und ich glaube, das ist ja schon etwas, was durchaus für uns in der Anästhesiologie, Notfallmedizin, Intensiv, eigentlich überall Palliativ-Schmerzmedizin relevant ist, weil man ja tagtäglich mit Sorgen, Ängsten, Nöten, Schlafproblemen, Stress, Schmerz irgendwie immer konfrontiert ist. Deswegen glaube ich, ist die Anästhesiologie eigentlich so der Bereich der
Angst.
Ja, Angst, genau. Ja. Und ich meine, es gibt mittlerweile ja auch schöne Studien, die zeigen, dass Selbstsuggestion unter Narkose funktioniert. Also, ja.
Ja, spannendes Thema, aber ich will es kurz erwähnen, weil ich es spannend finde, achtet die ATA-Schule ganz doll darauf, dass die ATA-Schüler den Patientinnen und Patienten nicht sagen, wir machen ihre Arme fest, damit die nicht runterfallen, sondern wir machen die Arme fest, damit sie sicher liegen, damit nicht diese Suggestion ist, sie könnten runterfallen. Mhm. Und erst habe ich so ein bisschen belächelt und mittlerweile finde ich es eigentlich ziemlich cool. Also, weil ich glaube, das ist wirklich kurz vorm Einschlafen, wenn man da schon festgeschnallt wird, ein ganz relevanter Satz. Also
ich hatte ein ähnliches Erlebnis, als ich Notarzt gefahren bin. Habe ich mich verabschiedet und nett gute Besserung gesagt. Und dann wurde ich darauf hingewiesen, ja, man sagt nicht mehr gute Besserung, weil das heißt ja, dass es ihm nicht gut geht, sondern wünscht doch einfach alles Gute. Und da dachte ich mir erstmal, okay, was erzählt er mir denn da von der Seite? Dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und inzwischen sage ich immer alles Gute. Nicht, weil ich gute Besserung falsch finde, sondern weil ich alles Gute eleganter finde.
Ja.
Ja, dann fand ich auch. Es gibt manchmal so Momente, wenn man drüber nachdenkt, dass man manche Sachen vielleicht nicht unbedingt falsch sind, aber vielleicht sind andere ein kleines bisschen so vom Wording besser.
Genau. Genau. Man muss ja nicht immer, das andere muss nicht immer falsch sein, es ist einfach, vielleicht geht's noch eleganter. Das ist schön ausgedrückt von dir. Wie ist es denn mit der Praxisrelevanz des Ganzen?
Also ich glaube, bevor wir zu Praxisrelevanz kommen, hätten wir noch so 2, 3 Punkte zum Thema, was sind denn eigentlich so die Mechanismen? Also was wird denn dann am Ende für die Praxis relevant? Also wie funktioniert das denn eigentlich? Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz gut zu verstehen für so unterschiedliche Punkte. Und zwar ist das einmal, ich fange einfach mal an, Johannes. Du kannst mich ja gerne ergänzen, wenn das okay ist. Also einmal so, im Großen und Ganzen würde man eigentlich sagen, es sind 2 Sachen, die dazu beitragen. Das ist einmal Lernprozesse und einmal Erwartungsprozesse. Und dann kommen eben noch so Persönlichkeitsmerkmale dazu. Vielleicht auch Genetik, da weiß man jetzt noch nicht so viel dazu. Und Kontextfaktoren können auch eine Rolle spielen, also wer behandelt mich jetzt zum Beispiel, welche Personen sind das, was schreibe ich denen zu, sowas spielt eine Rolle. Aber erstmal vielleicht zu dem Thema Erwartung, also was erwarte ich, das kann natürlich geprägt sein durch irgendwie, was für eine Vorerfahrung habe ich, aber Erwartung wäre natürlich eben, und da sind wir dann natürlich gleich wieder beim Thema Praxisrelevanz durch Kommunikation, das kann verbal oder nonverbal sein, beeinflusst. Und genau, was ich finde, da eigentlich so ein sehr eindrückliches Beispiel zu ist, das hat eine Forschungsgruppe aus Italien sich mehrfach angeguckt, ist, die haben so ein Paradigma im Prinzip entwickelt, das nennt sich Open-Hidden-Paradigma, wo die halt eben Patientinnen und Patienten zum Beispiel postoperativ Medikamente verabreicht haben und Hidden war halt, dass sie das einfach per Computer gemacht haben. Also Patienten wussten nicht, kriege ich jetzt ein Schmerzmittel oder nicht, aber sie haben ein Schmerzmittel erhalten. Ich weiß gar nicht, was die genutzt hatten in der Studie. Ich glaube, es war irgendein Opioid auf jeden Fall. Und Open-Paradigma war halt eben die Gabe durch Arzt, Ärztin mit guter Aufklärung und natürlich auch gezeigt, jetzt hier gibt es das Schmerzmittel. Und da hat man eben für verschiedene Analgetika gesehen, dass teilweise 30-40% bessere Wirkung eben dadurch einfach nur war, dass das Schmerzmittel quasi mit Ankündigung, mit Worten, also das, was Johannes vorhin auch schon gesagt hat, eben gegeben hat. Und das ist eigentlich sehr beeindruckend, wenn wir so ein bisschen auch darüber, ja, und vor allem, wenn man darüber nachdenkt, also es gibt auch Daten dazu, dass zum Beispiel in den USA 50% der Patientinnen und Patienten gar nicht so genau wissen, was für Medikamente sie nehmen. Ich glaube, das ist, wenn man also ein bisschen Prämedikation gemacht hat, merkt man ja, dass es bei uns nicht groß anders ist. das ist eigentlich das größte oder das ist ein riesiges Problem, was wir haben, dass die Leute gar nicht wissen, wie kann das wirken oder wie soll das wirken. Und dann klaut man sich natürlich so mehr oder weniger den Placebo-Effekt dadurch auch wieder so ein Stück quasi. Oder weiß ich nicht, wenn man jetzt Medikamente austeilt im Krankenhaus, da weiß ja auch kein Patient oder keine Patientin am Ende, was sie bekommt. Und das ist eigentlich, ja, auf jeden Fall problematisch. Genau, das so zum Thema Erwartungen, Vorerfahrungen. Und dann der andere Punkt ist halt Lernen, Konditionierungsprozesse, Pavlovsche Konditionierung, das kennt man ja, glaube ich, noch, oder viele kennen das vielleicht, also das ist ja dieses mit dem Hund quasi gewesen, also dass ein Hund lernen kann, dass man einen Glockenton anschaltet und immer wenn der Glockenton kommt, gibt's Futter und der Hund fängt an zu speicheln und wenn irgendwann der Glockenton kommt, auch ohne Futter, dann speichelt der Hund trotzdem, also dass er das lernt und verknüpft. Glocke bedeutet Futter und irgendwann, ja, speichelt der einfach immer nur aufgrund des Glockentons, auch wenn es gar kein Futter gibt. Und im Prinzip diese Konditionierung, die funktioniert bei uns Menschen ähnlich oder eigentlich genauso. Und gerade, weil wenn man beim Placebo-Effekt immer so überlegt, ne, dass ja klar, für Angst gilt es und für Stress gilt es, aber das gilt halt auch für, ja, ich sag jetzt mal, normale physiologische Prozesse oder Immunreaktionsprozesse bei uns im Körper. Und gerade das kann man zum Beispiel auch mit Konditionierung hervorrufen. Gab da so eine, also wirklich witzige Studie, wo die Patienten und Patientinnen, Patienten. Ja, genau. Dann haben sie denen so einen Erdbeermilchsaft mit Lavendelöl gegeben. Gekoppelt an deren...
Und komplett grün, giftgrün.
Ja, genau.
Weil das muss ein ganz besonderer Reiz sein, der sonst nirgendwo noch nie irgendwie vorgekommen ist. Es muss was ganz Besonderes sein, damit es funktioniert.
Ja, und dann haben die das gekoppelt an ein Immunmodulator. Und irgendwann, also immer zusammengegeben...
Immunsuppressivum war das. Das waren nierentransplantierte Patienten.
Und, ja, genau. Dann haben die das immer zusammengegeben und haben dann verschiedenste Zytokine gemessen. Und irgendwann haben sie halt nur noch den Saft gegeben, diesen ganz spezifischen Saft. Und der Körper hat im Prinzip ähnliche Zytokinausströmungen, ja, im Prinzip allein durch Konditionierung hervorgerufen.
Absolut faszinierend.
Ja.
Voll krass.
Da muss man natürlich sagen, diese Konditionierung, das ist natürlich in der Praxis, wo du nach der Praxis gefragt hast, ein bisschen schwierig. Was wir ein bisschen mehr in der Hand haben, ist natürlich die Erwartung. Und da muss man natürlich sagen, ist auch das große Ziel dieses Sonderforschungsbereichs, in dem wir arbeiten, ist, dass wir bestehende Behandlungen einfach durch Erwartungsmanagement verbessern können. Und das haben wir natürlich hauptsächlich dann durch Kommunikation in der Hand. Und das ist auch nicht nur irgendwie die B-Note, sondern das ist halt Teil auch von evidenzbasierter Medizin, dass wir versuchen, die Erwartungen zu optimieren, um einfach das Beste aus unserer Therapie, die ja evidenzbasiert sein soll, rauszuholen. Und wir also Sie hören natürlich nicht nur Anästhesistinnen und Anästhesisten zu, aber ich glaube schon viele. Wir haben natürlich da eine ganz besondere Rolle, auch im Rahmen der Prämedikation, ne, den Patienten die Angst zu nehmen, den überhaupt zu erklären. Die haben ja auch häufig überhaupt keine Vorstellung, was wir machen. Und wie eine Narkose abläuft, wie häufig ich in ungläubige Augen schaue, wenn ich sage, dann hören Sie auf zu atmen, dann stellt sich ja einfach keiner vor, ob es jetzt Vermeidung ist oder ich weiß es nicht. Da haben wir, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle, gerade auch, weil die Prämedikation ja so das Stiefkind der Anästhesie ist. Ich meine, es hat ja auch verständlicherweise niemand Lust darauf, 20 Mal am Tag genau das Gleiche zu erzählen.
Wenn es schon bei 20 Mal bleibt.
Ja, aber man muss sich halt bewusst sein, dass die Patienten das nicht 20 Mal haben, und zwar nur einmal, und die auch super aufgeregt sind, zumindest im Regelfall, wenn sie es noch nicht häufig gehabt haben, und man da die Chance hat, den Patienten viel Angst zu nehmen, und davon profitiert man dann, glaube ich, in der Einleitungssituation. Aber da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal ein bisschen tiefer drauf zu sprechen.
Aber ich finde, du hast da gerade schon eine super Punchline gemacht. Kommunikation ist nicht nur die B-Note. Und deswegen möchte ich gleich auch das Codewort für diesen Beitrag, B-Note.
Habe ich mir nicht selbst ausgedacht, muss ich zugeben. Das hat Ulrike Bingel, die Chefin unseres Sonderforschungsbereichs, erzählt das auch immer so. Aber ich find's auch ganz gut, weil es ist halt einfach untrennbar mit dem Behandlungserfolg verbunden.
Ja.
Und also zum Beispiel, auf der Intensivstation, bevor ich mich dann in der Forschung engagiert habe, habe ich ein Jahr lang auf einer operativen Intensivstation gearbeitet. Und ich fand es einfach unglaublich, wie sehr ich zumindest subjektiv das Gefühl hatte, dass die Patienten, die man motivieren kann, die man abholt, die man morgens in den Stuhl setzt und die dann nicht nach 10 Minuten sagen, oh, ist aber alles schwierig, ich will wieder ins Bett, sondern die dann im Stuhl einschlafen, schwitzen und die sich richtig anstrengen, dass man das Gefühl hat, das sind die, die nicht wiederkommen, die dann keine Komplikationen entwickeln. Das fand ich ganz, ganz beeindruckend. Oder auch wenn man einen Patienten an der ECMO hat, an der Wach-ECMO, da gibt's ja Leute, also gibt's einfach Patienten, das kann man, ist ja eine ganz furchtbare Situation, will ich niemals erleben, aber da gibt's ja einfach Leute, die stehen das durch, mit welcher Motivation oder wie auch immer, und es gibt Leute, die werden verrückt im wahrsten Sinne des Wortes dabei, und die Leute, die das durchstehen, die verlassen diese Intensivstation wieder, zumindest subjektiv, wie gesagt, ich meine, das ist ja einfach nur so das, was man mitnimmt. Das fand ich einfach auch ganz tief beeindruckend.
Ja.
Aber da gibt's also vielleicht deine subjektive Erfahrung, aber da gibt's ja auch ganz, also gibt's auch mittlerweile spannende andere Daten zu. Auch aus bei uns aus dem Forschungsbereich haben die eine große Studie gemacht zu Patientinnen und Patienten nach und vor Herzoperationen. Und zwar haben die quasi vorher verschiedenstes, also vor Bypass-Operationen waren das und haben vorher verschiedenste Parameter erhoben. Alles Mögliche, aber eben auch das individuelle Krankheitskonzept und deren Erwartungen. Und das war der beste Prädiktor für das postoperative Outcome 3 Monate später. Postoperative Outcome an Gesundheitszustand, physikalischer Zustand, also wie ging es den Patientinnen und Patienten. Und das ist ja auch etwas, wo wir quasi merken, wenn Erwartungen und das individuelle Krankheitskonzept selbst bei solchen großen Operationen so einen großen Einfluss hat, dann ist das ja etwas, wo man vielleicht auch dran arbeiten kann, also Erwartungen zu managen. Und vielleicht auch, das sollten wir auch noch einmal erwähnen, sowas an neurobiologischen Grundlagen, also was passiert eigentlich bei einem Placebo-Effekt, da will ich jetzt, glaube ich, gar nicht so in die Details eingehen, was da eigentlich alles im Gehirn passiert, aber das hat man mittlerweile für die Placebo-Analgesie eigentlich so am besten, also für Placebo-Schmerzlinderung eigentlich am besten erforscht. Aber wir wissen, dass verschiedene Areale im Gehirn sind, die dann im Prinzip den Schmerz, also die deszendierende Schmerzhemmung, runterregulieren. Bis runter zum Rückenmark. Also was sieht man? Das Opioide sind damit involviert. Also unsere eigenen körpereigene Apotheke, endogene Opioide sind aktiv. Also das ist halt physiologisch passiert da viel, ne? Das ist eine psychologische oder psychologisches Phänomen der Erwartung und das macht ganz viel physiologisch in unserem Körper.
Man kann den Placebo-Effekt in Bezug auf Schmerzen durch Naloxon antagonisieren.
Jo, das geht.
Und noch zu dieser Cardio-Studie. Die Kollegen sind da ja sogar weitergegangen. Die haben ja sogar eine Intervention gemacht. Also die haben einmal Patienten mit einem Psychologen reden lassen und der hat Erwartungsmanagement betrieben, also denen mehr oder weniger eine positive Erwartungshaltung gegeben und dann haben die einmal mehr oder weniger als Placebo-Gruppe die Patienten auch mit einem Psychologen reden lassen, aber da jetzt nicht aktiv Erwartungen getriggert, sondern mehr oder weniger denen nur Coping-Strategien oder sowas beigebracht und halt noch eine Kontrollgruppe gehabt. Und da konnte man auch sehen, dass diese Erwartungsgruppe am besten abgeschnitten hat. Also es funktioniert sogar bewusst. Also es ist nicht nur so, dass man sagt, okay, Leute, die von Grund auf positiv eingestellt sind, dass die einen Vorteil haben, sondern man kann die Patienten auch noch quasi in die richtige Richtung drücken. Und das ist natürlich gerade in unserer Medizin, wo ja sehr viele Therapien schon da sind und immer weiter optimiert werden, ist das natürlich auch ein Ansatzpunkt, den wir nicht vergessen dürfen.
Und was man sicherlich auch machen kann, ja.
Kann man sagen, dass man für sich und seine Patienten ein selbstwirksames Krankheitskonzept braucht? Kann man das so?
Also ich bin der festen Überzeugung.
Ja.
Ja. Ich glaube, Selbstwirksamkeit ist da ein ganz wichtiger Faktor. Aber schön, ja, schön da Evidenz zuzuhören, weil so habe ich das noch nie aufgedröselt gehört. Super spannend.
Vielleicht auch noch, weil du gerade Selbstwirksamkeit ansprichst, das hat Johannes ja am Anfang ganz kurz einmal gesagt, dieses Thema von Open-Label-Placebo. Das ist also wirklich ja noch ganz neu und wird immer mehr erforscht, aber da geht's ja im Prinzip darum, man erklärt den Menschen, was ist Placebo und das ist für viele ja auch total skurril erstmal, dann sagen sie, hey, das kann ja gar nicht funktionieren, Aber scheinbar funktioniert es ja doch manchmal. Und was Patientinnen und Patienten dann im Nachgang berichten, ist dann, manchmal funktioniert es auch nicht, aber manche sagen dann, ich habe das erste Mal aktiv etwas gehabt, was ich jetzt machen kann in meinem Heilungsprozess hier. Oder ich kann beitragen, ich bin nicht dem Krankenhaus ausgeliefert, so mehr oder weniger. Das berichten die, weil man ihnen ja im Prinzip erklärt, was der Körper kann. Und man erklärt diese Effekte, das ist ganz schön. Und vielleicht auch noch, ich habe noch ein anderes Beispiel mitgebracht, wo es um Wirkung auf dem Körper geht. Und zwar ist das ein Fallbeispiel, was so ein bisschen in die andere Richtung geht. Und zwar ist das schon ein bisschen länger her, aber das finde ich super eindrucksvoll. Da ist ein 26-jähriger Mann in eine Notaufnahme eingeliefert worden. Das war ein depressiver oder ein bekannter depressiver Patient, der hat sich vorgestellt, allgemeiner Zustand war total reduziert, hypoton, fast schockig und hat dann halt eben berichtet, dass er einen Suizidversuch begangen hat und 30 Antidepressiva eingenommen hat. Und im Nachhinein stellte sich heraus, der hat zwar 30 Tabletten genommen, aber der hat an einer Studie teilgenommen und der hat 29 Placebo-Tabletten genommen. Und nachdem man dann ihn eben aufgeklärt hat, nachdem man dann geredet hatte mit der Studienleitung und eben wusste, nee, das war zwar das Studienmedikament, was er genommen hat, aber eben nur 29 Placebo, hat sich das natürlich alles wieder stabilisiert und man konnte ihn beruhigen. Aber die physiologischen Reaktionen mit Hypotonie, Tachykardie, Schwitzen, und das war ja trotzdem alles da. Und das ist ja, also deswegen, wenn man sich manchmal fragt, ist das nur im Kopf? Es ist nicht nur im Kopf, sondern es ist ja eine physiologischere eine Antwort des Körpers. Und das ist im Prinzip das Gegenteil von Placebo, Nocebo. Also eine Verschlechterung, ein Ausbleiben einer Therapie, ja, auf im Prinzip eine nicht aktive Substanz. Und das sieht man zum Beispiel in ganz vielen Studien auch. Also alle in den ganzen Placebo-Armen gibt es ja auch Nebenwirkungen. Oder die Leute brechen ja auch ab, eine Studie, aufgrund von Nebenwirkungen, obwohl sie ja eigentlich quasi nur Placebo bekommen. Und das ist genau das, wenn man wieder auf das Thema Kommunikation kommt. Warum will man denn so positiv sagen, ja, um Placebo-Effekte nutzen, aber natürlich auch total, um Nocebo-Effekte eben zu vermeiden. Und da muss man dann natürlich auch ganz gut drauf achten, wie konnotiert man eben Wörter. Genau.
Ja, ist ja wirklich bei den Medikamentennebenwirkungen ganz beeindruckend. Also zum Beispiel ist auch eine Studie drüber, wenn man bei Metoprolol über die Nebenwirkungen der erektilen Dysfunktion aufklärt, dann tritt die auch wirklich richtig häufig auf. Und wenn man das verschweigt, dann kaum.
Okay.
Also da sind wir wieder bei subjektiven Beschwerden, ne? Das ist ja auch was sehr Subjektives. Und es gibt auch so Beispiele, da haben sie irgendwie vergessen, bei einer Studie mit Aspirin haben sie vergessen, über gastrointestinale, also irgendwie Reflux oder sowas aufzuklären, hatten die Leute dann einfach nicht mehr. Also wo sie es aufgeklärt haben, die Leute 6-mal häufiger die Studie abgebrochen wegen der Nebenwirkung. Also das ist wirklich ganz, ganz beeindruckend. Und
es gibt da auch eine zu postfunktionalem Kopfschmerz. Ist schon ein bisschen länger her, aber haben sie das ganz aktiv gemacht. Halt einfach nicht über nach einer Spinalanästhesie über postfunktionalen Kopfschmerz aufgeklärt. Ich glaube, das dürfte man heute nicht mehr von der Ethik, aber da war das genauso. Da hatte dann auch fast, also nur 10% dann am Ende quasi wirklich. Und da ist man natürlich wieder bei dem Thema Aufklärung. Wie gestalten wir unsere Aufklärung? Also was sollten wir in einer Aufklärung sagen oder was sollten wir nicht sagen? Und abgesehen von den Kommunikationsaspekten finde ich es auch ganz, ganz wichtig, mit den Patientinnen und Patienten darüber zu reden, inwieweit sie denn überhaupt aufgeklärt werden wollen über gewisse Risiken und Nebenwirkungen, eben in dem Wissen, dass das auch schaden kann. Also manchmal gibt's ja auch, ich habe auch schon Kolleginnen und Kollegen oder aus anderen Fachabteilungen gelegt, die sagen, ich muss Ihnen das jetzt alles sagen. Und der Patientinnen und Patienten sagen, ja, ich habe das schon verstanden, aber ich möchte es nicht hören. Ich glaube, das ist wichtig, die Autonomie der Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen. Was natürlich niemals fehlen darf, ist eine Sicherheitsaufklärung. Also wie müssen die Leute sich verhalten? Ja. Das darf ja nicht fehlen. Aber ja, da einfach mit den Leuten darüber zu reden, was sie gerne hören wollen, was sie interessiert, also da in den Austausch zu gehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auch im Hinterkopf
hat. Mein Schokolade hat auch keinen Beipackzettel.
Ja. Aber mittlerweile eine Ampel. Nee, die Schokolade ist keine Ampel drauf. Aber auf Butter ist mittlerweile ein rotes Ampelsymbol drauf.
Ja, und da gibt's halt dann ganz viele Beispiele, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, irgendwie so negative Suggestionen, weiß ich nicht, wenn man sagt, sie sind ein Risikopatient oder auch alleine so Sachen wie, probieren wir mal dies und das aus oder sowas, ne? Das kann ja auch alles sehr doppeldeutig oder weiß ich
ja.
nicht.
Was ja, das ist ja dann auch, ist dann doch auch ein Thema, was bei uns in der Einleitung gibt es ja auch Studien drüber, wie kündigt man jetzt die Zugangsanlage an? Sag mal, ich piekse sie oder weiß ich nicht, die Spinale fühlt sich an wie ein Bienenstich oder sagt man das ein bisschen neutraler?
Ja.
Ich tue mich auch, also ich weiß das, ich tue mich auch manchmal schwer, irgendwie weil mir auch so die Alternativformulierungen, weil die nicht so geläufig sind, aber vielleicht gerade bei Patienten, wo man weiß, die haben große Angst und da gibt's nun mal einige und das merkt man ja auch, wenn da irgendwie so ein Häufchen Elend liegt, dass man sich da vielleicht noch ein bisschen mehr Mühe gibt und vielleicht nicht sagt, das piekst jetzt, sondern ich lege jetzt den Zugang oder das drückt oder wenn man das Desinfektionsspray nimmt, nicht, das wird jetzt kalt, sondern es wird angenehm kühl oder irgendwie sowas. Das braucht sicher nicht jeder Patient. Aber es gibt bestimmt Patienten, die von sowas profitieren und die vielleicht auch ein bisschen suggestiver sind als andere.
Ja, aber jetzt doch. Eine... Ich weiß, dass es... Entschuldigung. Ich würde sagen, wenn ich doch weiß, dass das eine besser ist als das andere, würde ich sagen, warum nicht immer so sagen? Und vor allem, wenn man sich das einmal merkt, ne, genauso wie du es gerade gesagt hast, mit diesem nicht, es wird, Achtung, es wird kalt, sondern es wird gleich mal erfrischend kühl. Das würde ich, also ich würde das einfach immer sagen.
Ja, und Propofol wird warm im Arm.
Wenn ich das dem 75-jährigen Rainer aus Bottrop-Kirchhellen sage.
Ja, aber Propofol wird warm im Arm und brennt nicht.
Ja. Ja.
Genau.
Und ja, jetzt interessante Frage. Redet ihr, also ich tue es nicht, aber redet ihr über das Husten durch ein Opioid? Ich sage da einfach nichts zu. Ich beobachte nur immer wieder, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, ich spritze ihnen jetzt ein starkes Schmerzmittel, es kann mal zu Husten führen. Ich denke so, warum redest du überhaupt drüber?
Nee, Nein, das mache ich
auch nicht. Aber ich finde, also ich weiß nicht, also wir benutzen bei uns in der Klinik eigentlich hauptsächlich so Fentanyl und Remifentanyl. Und ich finde, das tritt subjektiv sehr selten auf. Also ich weiß nicht,
vielleicht
wie deine Erfahrung
nicht,
ist. Nee, also natürlich hat man das ab und zu mal, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, da muss ich was sagen. Ganz im Gegensatz zum Beispiel bei Propofol, das merken die Leute häufig schon.
Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen.
Ja.
Also ich hätte es jetzt nicht als super unangenehm erfasst, aber man merkt, dass da was gegeben wird und dass sich da was verändert.
Ja. Und das merken die Patienten auch. Und ich finde, da muss man die schon in einer gewissen Art und Weise drauf vorbereiten. Auch weil irgendwie überrascht werden ja gerade in so einem Angst-Setting immer blöd ist. Aber jetzt mit Husten, finde ich, ist gar nicht so häufig. Aber ich weiß nicht, vielleicht, ich meine, du bist auch schon deutlich länger dabei als ich.
Ich glaube, der Unterschied vielleicht ist, dass wir Fenta benutzen und nicht Sufenta. Also auf Intensivstation und so auch Sufenta, aber zum Einleiten Fenta. Und da, also man sieht da schon, das ist jetzt nicht... Ich kann das jetzt nicht in Worte, in Zahlen fassen, aber die husten schon manchmal.
Also im Generellen ist ja auch, also für Schmerz ist ja auch mal die Frage, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Schmerzreiz setzt, sollte man den ankündigen oder nicht? Weil eigentlich ist das ja immer so eine Diskussion, oh, ich muss die Leute vorwarnen, dass jetzt was kommt. Aber eigentlich weiß man, dass diese Ankündigung es schon immer schlimmer macht, als wenn man es versucht, elegant zu umgehen und zu sagen, also das zu erklären, was man macht, dass man die Haut betäubt. Man kann ja zum Beispiel sagen, eine Nadel ist auch schon wieder schwierig.
Zugang. Die periphere Verweilkanüle.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist manchmal ein sehr schwieriges, ein schmaler Grat. Aber ich glaube, solche Sachen sich ganz bewusst zu überlegen, wie mit dem Brennen vom Propofol, auch nicht zu sagen, es kann gleich Ihnen übel werden oder sowas, ne? Dann würde ich immer, also wenn ich jetzt das Opioid gebe, immer sagen, eher wie ein wohliges Gefühl, kann durch den Körper gehen. Dann wissen Sie, es passiert mit meinem gesamten Körper etwas, aber assoziieren damit nicht Übelkeit oder Schwindel. Weil dann kommt auch Übelkeit oder Schwindel, sondern man soll, und das ist ja auch wichtig dabei, Patientinnen und Patienten sollen nicht angelogen werden. Man versucht nur, deren Assoziationen mit etwas Positivem zu verknüpfen oder zu verbinden. Das kann genauso postoperativ sein, wenn Patientinnen und Patienten Schmerzen haben, finde ich das auch eine total gute Sache, das umzudeuten. Also den Leuten zu erklären, was passiert denn da im Körper, ne? Das sind Heilungsprozesse, die in Gang gesetzt werden, das ist gut. Nein, sie sollen keine Schmerzen erleiden und dafür kriegen sie etwas. Das sagt man ihnen ja auch und gibt ihnen. Aber dass sie etwas merken, ist erstmal nicht schlecht, sondern zeigt Heilung an. Das habe ich auch das Gefühl, dass es manchmal ja auch so ein bisschen aus dieser Hilflosigkeit den Leuten helfen kann. Nicht all, aber es auf jeden Fall kann.
Ja, und die Grundlage dessen ist ja auch einfach eine gute Aufklärung und eine gute Information, dass die Patienten überhaupt wissen, was mit denen passiert. Ich meine, die kommen ja ins Krankenhaus und die meisten Menschen sind ja so, dass sie ja doch irgendwie selbstständig handeln, werden dann zum Behandelnden und fühlen sich irgendwie wie so ein Passiv. Ich meine, die kommen ins Krankenhaus, müssen dann von Pontius nach Pilatus durch jede Ambulanz, warten da ewig, wissen nicht, was passiert als nächstes. Das, glaube ich,
macht auch alles Nocebo-Effekte.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sie einen gewissen Plan haben, wie der Ablauf ist. Das hattest du ja auch schon gesagt. Auch, dass die Patienten wissen, welche Tabletten wofür nehmen, weil Placebo-Effekte kann man ja nur hervorrufen, wenn die auch wissen, dass sie jetzt was, weiß ich nicht, wo gegen den Schmerz bekommen. Und nicht, also ich meine, wenn ich einen Tic-Tac esse, dann habe ich bestimmt keine Auswirkungen auf irgendwie, weiß ich nicht, auf Schmerzen. Wenn ich denke, ich esse einen Tic-Tac und das hilft mir jetzt gegen Schmerzen, dann bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Das heißt, wir haben ja auch ein ganz großes Problem mit der Adhärenz von Medikamenteneinnahmen. Und die beruht ja in einem großen Teil wahrscheinlich auch dadurch, dass die Patienten überhaupt nicht vernünftig erklärt bekommen, warum nehme ich das überhaupt und warum ist das wichtig? Okay, ich habe Bluthochdruck, den spüre ich nicht, der tut mir nicht weh. Warum soll ich da jetzt 5 Tabletten gegen nehmen? Mhm. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht, weil es kostet halt einfach Zeit, wird das ein bisschen wenig erklärt, was denn dann wirklich die Probleme sind, die daraus folgen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Problem, was wir ansteuern sollten, dass wir irgendwie eine bessere Kommunikation im Gesundheitswesen haben, um diese Erwartungseffekte, ob wir jetzt Placebo nutzen oder Nocebo vermeiden, dass wir die irgendwie bestmöglich nutzen, ja, weil um einfach unsere Therapie zu verbessern.
Also was man noch zum Beispiel machen könnte, also ne, klar, dann haben wir auch schon gerade noch gesagt, so nonverbale Kommunikation ist wichtig. Vielleicht auch, ich meine, das wissen wir auch alles eigentlich aus der Einleitung, dass man Ruhe braucht, dass man sich im Team abspricht, dass man das irgendwie alles vorher macht, dass man das vielleicht auch nicht direkt mit Patientinnen und Patienten macht oder dann natürlich auch verschiedene Formulierungen verwendet, die eher Sicherheit schaffen als irgendwie, ja, Unsicherheit. Und dann gibt's halt so im Gespräch auch noch verschiedene Techniken. Ich glaube, Johannes, du hattest da auch noch so ein paar Sachen, wie man Sachen zum Beispiel in der Aufklärung formuliert. Das ist ja auch immer noch so eine Frage.
Ja, genau. Also grundsätzlich ist es halt wichtig, dass man irgendwie so ein bisschen Framing nutzt. Also dass man zum Beispiel mit positiven Sachen startet, mit positiven Sachen endet. Und irgendwie so das, was man an Risiken oder an Problemen erwähnen muss, dass man es so irgendwie dazwischen packt oder dass man zum Beispiel die Ziele der Behandlung oder warum man das macht, das in den Mittelpunkt stellt. Irgendwie positive Suggestionen nutzen, negative Suggestionen nutzen, da haben wir ja schon drüber geredet, aber auch irgendwie so Fachjargon ist natürlich ein großes Problem und im Großen und Ganzen sind das ja auch alles Sachen, die haben wir in der Prämedikation. Haben wir ja eben schon drüber geredet, das macht keiner wirklich gern. Und das liegt ja auch unter anderem daran, weil wir sind ja in einem totalen Dilemma. Wir müssen den Patienten irgendwie juristisch sicher aufklären und medizinische Daten oder so über den sammeln. Und der Patient hat eigentlich daran ja überhaupt kein richtiges Interesse. Wir haben Zeitdruck. In der Regel machen Oberärzte oder erfahrene Anästhesisten ungern Prämedikation. Das hat zur Folge, dass häufig unerfahrene Kollegen das machen, die vielleicht sich noch gar nicht so auskennen oder vielleicht die OP auch gar nicht so gut kennen. Manchmal, hast du ja auch eben erwähnt, zählt man quasi einfach alles runter, auch wenn der Patient das gar nicht hören will. Man geht vielleicht nicht auf Fragen ein. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wir haben ja auch, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so richtige Kommunikationskompetenz wird einem ja nicht beigebracht. Also so Kommunikationsworkshops oder wie man richtig mit dem Patienten redet, das kommt ja so mit der Zeit und mit der Erfahrung und da wird man ja auch einfach besser. Aber dass das so bewusst angesteuert wird, auch von den Arbeitgebern, das sieht man ja so nicht. Und dazu kommt dann natürlich noch der Zeitdruck. Ne? Man hat natürlich eine volle Ambulanz da. Und da muss man ja schon Gas geben. Und ja, ich kann mir vorstellen, da bleiben ein paar Leute auf der Strecke, denen man vielleicht mehr Sorge nehmen könnte.
Ganz sicher.
Und
ja, also vielleicht noch eine Sache, was man so machen kann. Also zum einen dieses Framing, dass man das irgendwie in so einen Rahmen packt, aber zum Beispiel.
Nur für die Framing vielleicht nicht mit anfangen können. Framing ist so dieses klassische, ich habe einen Joghurt und entweder ich schreibe drauf 20% Fett oder ich schreibe drauf 80% nicht Fett. Und die Leute werden den kaufen, wo 80% nicht Fett draufsteht.
Ja, genau. Oder ich sag, eine von 100 Personen, weiß ich nicht, stirbt oder 99 Personen von 100 überleben. Genau, das hatte ich ja eben schon erwähnt, dass man diesen Rahmen einfach irgendwie positiv packen kann oder zum Beispiel Linking, dass man begründet, warum mache ich diese Maßnahme. Also ich lege diese arterielle Kanüle, damit wir noch besser auf sie aufpassen können. Also Risikominimierung oder früher hat man das einfach so gemacht nach Landmarken. Inzwischen nutzen wir einen Ultraschall überall, wo wir reinpieksen. Wir sehen ganz genau, wo wir sind. Das heißt, die Komplikationsrate hat sich total verringert, seit wir das machen. Dass man einfach so Sachen nutzt. Vielleicht auch, dass man irgendwie den Patienten wieder ein bisschen Selbstwirksamkeit gibt, ein bisschen auf die Eigenverantwortung Bezug nimmt, dem sagt, ja, ist wichtig, dass sie auf die Nüchternheit achten und nach der Operation, da haben wir dann hoffentlich alle gute Arbeit gemacht und dann sind sie dran, Physiotherapie, Atemtraining, das sind Sachen, die sind ganz wichtig, dass sie hier bald rauskommen. Das sind, glaube ich, so Sachen, die man dem Patienten mitgeben kann.
Also wir brauchen Kommunikationstrainings, also brauchen wir, glaube ich, wirklich, aber wir brauchen Kommunikationstrainings für die Prämedambulanz oder für... Ja. Die Anästhesie.
Ja.
Ich glaube, generell schadet das unserem gesamten Stand nicht. In der Anästhesie ist es vielleicht noch besonders schwierig. Ich meine, man muss ja sagen, man wird ja jetzt nicht Anästhesist, weil man so furchtbar gerne mit den Patienten redet.
Ah, Klischee.
Aber ganz so ist es ja, glaube ich, auch nicht. Aber manchmal hat man ja schon den Verdacht, dass viele auch nicht so furchtbar viel Bock auf Reden mit dem Patienten haben. Und ich glaube aber, dass das halt eine nicht zu verachtende Rolle spielt und wir da auch nicht zu verachtenden Einfluss haben. Vor allen Dingen auch, wenn man bedenkt, wenn man sich an so Patientenbefragungen anschaut, das, was dem Patienten fast am wichtigsten nach so einem Prämedikationsgespräch ist oder am Prämedikationsgespräch ist, dass der Arzt, der sie auf oder die Ärztin, die sie aufgeklärt hat, dann auch die Narkose macht, weil offensichtlich ja so eine sich eine persönliche Bindung wünschen, was natürlich im Zeitalter der Prämedikationsambulanz und also ist das ja einfach nicht mehr möglich. Das ist total schade. Vielleicht und wahrscheinlich ist das nicht zu vermeiden, aber das zeigt ja, welchen Stellenwert wir auch einnehmen. Wir sind nun mal die Letzten, die die sehen, bevor sie diese OP haben und bevor sie einschlafen und sind ganz nah an dieser angstbehafteten Situation dran.
Ja. Jetzt müsst ihr nur noch zeigen, dass gute Kommunikation Kosten vermeidet, weil dann kriegen wir es durch. Also das hat die Simulation hat ja irgendwann geschafft zu zeigen, durch Simulation kommen weniger Zwischenfälle und wenn wir weniger Zwischenfälle haben, haben wir weniger Folgekosten. Wenn wir das jetzt auch noch für Kommunikation hinkriegen, dann...
Ja, spart mal Medikamente ein.
Ja. Also am Ende kriegst du die Leute ja nur, also jetzt die Entscheidung treffen, nur über das Geld. Also so schlimm es klingt. Und
Ja, vielleicht das mit den Nebenwirkungen einsparen oder so Medikamentenreduktion. Ja. Das ist etwas, also wir versuchen auch viel Patientinnen und Patienten immer zu befragen, auch in Forschungsprojekte mit einzubinden. Und das ist auch etwas, was so deren Hoffnung in das ganze Thema Placebo ist, zu sagen, vielleicht kann ich dadurch meine Medikamente reduzieren, die ich eigentlich nehme, indem ich diese körpereigene Apotheke anschmeiße. Und das ist natürlich auch was ich auch einen schönen Treiber für diesen ganzen Bereich mitfinde, eben aus deren Perspektive. Ja.
Ja, ihr seid jetzt ja nun beide auch forschend tätig. Könnt ihr uns einen Ausblick geben, was da in nächster Zeit kommen wird oder was für Projekte anstehen, so in eurer... Oder dürfte das nicht?
Klar, gerne. Also Johannes und ich, wir arbeiten gerade zum Beispiel jetzt an einer Studie zum Thema Open-Label-Placebo zur Prämedikation. Also den Patientinnen, also wir haben jetzt Patientinnen, aber denen zum Beispiel, ein Placebo eben, ein offen kommuniziertes Placebo, wo die einwilligen, eben zur Angstreduktion zu geben. Das ist jetzt ein Themenbereich. Wo wir so im Generellen natürlich viel dran arbeiten, ist versuchen, neurobiologische Grundlagen zu verstehen, so im Allgemeinen an dem gesamten Sonderforschungsbereich. Ja, ich glaube, das ist dann eher so zum Beispiel spielt, welche Botenstoffe spielen eine Rolle? Dopamin, ja, nein, Dopamin scheint es nicht allein zu sein. Solche Punkte. Aber ich glaube, und das ist, was international auch immer mehr passiert und kommt, ist das Thema, wie gestalten wir eigentlich klinische Studien? Patientenrelevante Outcomes spielen immer mehr eine Rolle. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wie groß Placebo-Effekte sind bei subjektiven Sachen, dann ist das natürlich eine Sache, die man eigentlich immer mit erfahren und befassen muss. Also da gibt es international immer mehr Bestrebungen zu sagen, wenn man gute klinische Studien machen will, wo es um subjektive Outcomes gibt, muss man eigentlich Vorerfahrungen oder Erwartungen mit erfassen. Vielleicht nur so ein kleiner Side-Effekt, aber so eine kleine Side-Sache, aber zum Beispiel diese Psilocybin-Studien zu Depressionen und sowas. Die sind alle, die gesamten Ergebnisse dadurch sind durch positive Erwartungen getriggert. Und das haben die nur herausgefunden, weil sie die Erwartung erfasst haben. Sonst hätten jetzt alle gedacht, super, Psilocybin hilft. Aber es ist halt alles nur durch positive Erwartungen. Und ich glaube, das ist eine große Sache, die kommen wird. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass man immer mehr guckt, die aktuellen Behandlungen, die wir machen, ja, wie viel Anteil ist da eigentlich Placebo und wie viel Anteil ist da kein Placebo? Ich glaube, dahin wird es gehen. Und dann natürlich zu schauen, wie können wir das denn noch besser mit pharmakologisch aktiven Therapien nutzen. Also das ist eigentlich ja auch, also wie können wir das kombinieren? Ne? Zum Beispiel durch Konditionierungsparadigmen. Sowas wären ja auch denkbare Möglichkeiten. Ja, ich hoffe, das ist noch ein langer Weg, aber ich glaube, dahin sollte, muss es eigentlich gehen.
Ich glaube, also bei uns im Haus wird ganz die Fast-Track-Chirurgie ganz hoch gehalten. Und man muss auch sagen, mit faszinierenden Ergebnissen. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Faktor dieser Fast-Track-Chirurgie bei uns im Haus ist, dass es eine Fast-Track-Nurse gibt, die jeden Tag zu jedem Patienten geht und Zeit hat, mit dem zu reden und dem das alles zu erklären. Also jetzt abseits von den ganzen Sachen, die wir da so machen, sind die halt viel enger angebunden als die normalen Patientinnen und Patienten bei so einer OP.
Ja.
Denen wird vorher genau erklärt, was sie machen sollen. Währenddessen ist da dauernd jemand, der mit denen spricht, der die aus dem Bett scheucht. Und danach werden die auch noch nachverfolgt. Ja, ich glaube, das...
Ja. Mir fällt gerade ein, wir haben sogar eine Studie gemacht zu dem Thema Kommunikation, Information und Erwartungsmanagement nach Knieoperationen. Und da konnte man sogar zeigen, dass wir Opioide einsparen, dadurch, dass wir reden mit den Patienten und denen am besten noch Informationen geben. Da war es jetzt in Form von einer App, aber da konnten sie sich so den Verlauf angucken. Ne? Also was, wenn ich jetzt dieses Schmerzmittel nehme, wie sollte da meine Schmerzlinderung sein? Also den Erwartungsverlauf quasi dann angucken. Ja, genau. Und das ist der Punkt. Also das geht runter in unserem Gesundheitswesen, dass man nicht mehr mit den Leuten redet. Und ich glaube, das ist, ja, vielleicht wird was besser durch die Krankenhausreform.
Ja, das ist halt, glaube ich, das Problem. Das wird ja auch einfach nicht finanziell gewertschätzt, wenn man sich Zeit nimmt. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Ich glaube, die meisten Menschen wählen ja so einen sozialen Beruf nicht, weil sie nicht Lust haben, sich mit Menschen zu beschäftigen. Aber der Stationsalltag sieht dann ja ganz anders aus. Und wenn man irgendwie zeigen kann und das auch mit guten Daten belegen kann, dass diese 10 Minuten Gespräch vielleicht dazu führen, dass der Patient das Krankenhaus einen Tag früher verlassen kann, dann wäre uns ja, glaube ich, sehr geholfen, weil das ist gut für uns, wahrscheinlich auch befriedigender für uns zu arbeiten, wenn wir eine gewisse Bindung mit dem Patienten aufnehmen können und nicht nur alles irgendwie schnell gehen muss. Ich empfinde das als durchaus unangenehm, wenn ich merke, der Patient hat noch Gesprächsbedarf, aber ich muss jetzt weiter. Und ja, das, ich glaube, das ist halt einfach ein Problem. Das wird nicht gewertschätzt. Und das ist ja bei uns so, das ist bei den Pflegekräften so, das ist bei den Hausärzten so, wir haben irgendwie 10 Minuten für einen Termin.
Ja.
Wenn man länger mit denen redet und wenn die mehr Zeit hätten, sich mit den Patienten zu beschäftigen, glaube ich, da könnte man noch einiges rausholen. Also auch im Sinne von Leute, die sich einfach so in der Notaufnahme vorstellen. Ich meine, das sind ja häufig, muss man ja sagen, 90% der Leute, die da hinkommen, da haben die meisten nichts von und die kommen da ja nicht hin, weil sie denken, ich habe jetzt Bock, mich 5 Stunden dahin zu setzen, sondern die haben ja echte Sorgen. Ja. Aber die Sorgen sind halt Quatsch. Aber das hätte man denen halt mal vorher erklären sollen, dass sie Quatsch sind.
Ich versuch dieses ganze Feld mal zusammenzufassen. Also hängen geblieben bei mir ist, Kommunikation ist nicht nur die B-Note. Wir müssen unsere Patientinnen und Patienten durch unsere Wortwahl, durch eine vernünftige Aufklärung und durch Erwartungsmanagement da durchführen, um, ja, das habt ihr hier aufgeschrieben, aber das trifft's ja, um Placebo-Effekte zu nutzen und Nocebo-Effekte zu vermeiden. Habt ihr abschließend noch was zu ergänzen? Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich glaube, das Einzige, was, glaube ich, total wichtig ist, dass man sich immer im Kopf haben muss, das ist total verwoben mit allen medizinischen Dingen, die wir quasi tun. Und das, also Placebo-Effekte, Nocebo-Effekte sind eigentlich immer da und sind auch mit allen Behandlungen verwoben, pharmakologischen Therapien, jeglicher Behandlung, die wir machen, und dass man das quasi mitdenkt und sich irgendwie bewusst macht, was man da in mittlerweile gibt's ja für jedes Körpersystem tolle Studien dazu, die irgendwie das mitbelegen, sei es respiratorisch, kardiovaskulär, Immunsystem. Und ja, ich glaube, das ist relevant für uns alle irgendwie in der Medizin. Und sich nochmal ein bisschen tiefer mit dem Thema zu beschäftigen, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, dass man sich einmal die S3-Leitlinie zur Behandlung von akuten, perioperativen und posttraumatischen Schmerzen anguckt. Weil da gibt's nämlich im Prinzip ein ganzes Kapitel nur über das Thema Patienteninformation und Aufklärung. Und da werden im Prinzip, ja, auch mit einer ganz guten Evidenz eben verschiedene Empfehlungen zum Thema, wie wichtig ist Aufklärung und Information, aber eben auch, wie kann man dadurch Erwartungen beeinflussen. Und da stehen im Prinzip alles, was wir euch gerade schon erzählt haben, nochmal ganz gut drin, wie man eben Placebo-Effekte nutzen kann oder eben Nocebo-Effekte auch vermeiden kann. Und da sind auch ganz schöne Quellen hinterlegt, die halt eben dann, ja, wo man halt eben nochmal die Evidenz nachlesen kann, was zum Beispiel Sprache wirklich für Auswirkungen hat oder eben Therapie limitieren kann. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, nochmal durchzulesen. Das ist eine schöne Zusammenfassung und Übersicht zu dem Thema.
Super, verlinken wir natürlich nochmal in den Shownotes.
Ja, und ansonsten, wenn man natürlich so ein bisschen noch in unseren ganzen Forschungsbereich reingucken möchte, kann ich auf jeden Fall noch empfehlen, unsere Website, die kann ich euch auch nochmal zuschicken.
Ja, auf jeden Fall.
Da ist so ein bisschen, was so darüber hinaus noch passiert, auch in anderen Fachbereichen.
Ja, verlinken wir natürlich auch. Vielen, vielen Dank für eure Zeit.
Vielen lieben Dank, dass wir da sein durften.
Sehr, sehr gerne.
Ja, vielen lieben Dank. Und macht genauso weiter. Ihr habt da wirklich ein sehr, sehr gutes Projekt, von dem auch ich sehr, sehr profitieren dürfte und, glaube ich, ganz, ganz viele andere aus unserem Fachbereich auch. Und nicht nur ärztlicherseits, ich glaube auch pflegischerseits, sanitäterseits, ist das wirklich super.
Dem kann ich mich anschließen.